NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. September 1601. Der Geburtstag des französischen Königs Ludwigs des 13.
Wer ist das da?
D'Artagnan, Euer Majestät.
Warum ist der nicht anständig angezogen? Wie kann ich Richelieu gegenübertreten, wenn meine Leute so unanständig angezogen sind?
So kennen wir ihn, als etwas weibischen Schwächling, der die Musketiere als Haudegen braucht.
Ludwig der Stotterer.
Launisch.
Treulos.
Grausam.
Zynisch.
Hinterhältig.
Ungeduldig.
Heuchlerisch.
Geizig.
Eifersüchtig.
Misstrauisch.
Wird Ludwig der 13. als literarische Figur geschimpft. Und auch die Geschichtsschreibung lässt lange an dem mageren Jupiter mit dem spitzen Schnauzbart kein gutes Haar. Historiker heute sind empört.
Das Bild ist ganz falsch. Er war ein großer, ein sehr großer König sogar. Im Grunde gibt es im 17. Jahrhundert in Frankreich zwei bedeutende Könige. Ludwig den 14. natürlich und Ludwig den 13. Ein vom Leben, vom Leid gezeichneter, aber immer aufrechter Mann. Von einer stoischen Größe, entschlossen, solide, autoritär. Wenn man die drei Musketiere liest, stellt man sich natürlich einen melancholischen Fürsten vor, der nur die Jagd liebt. Einen Faulpelz im Gewand eines Tyrannen. Aber bei genauer Betrachtung liegen die Dinge völlig anders.
Findet Jean-Christian Petit-Fils, ein Biograf des Königs. Seine Kollegin Françoise Hildesheimer nuanciert.
Ludwig der 13. ist eine absolut faszinierende Persönlichkeit. Ein König im wahren Sinn des Wortes. Man darf ihn nicht abwerten, nur weil er zwischen Heinrich dem 4. und Ludwig dem 14. verklemmt wirkt. Er war sich seiner Majestät voll und ganz bewusst, hat alle Entscheidungen selbst getroffen. Gute, wie man im Nachhinein sagen kann. Er war sich aber auch seiner psychischen Schwäche und seiner Gefühlswelt bewusst, die völlig unreif geblieben war.
Eher ungewöhnlich, dass da gleich von Gefühlswelt die Rede ist. Aber das hat einen guten Grund. Über keinen anderen französischen Monarchen gibt es so präzise, intime und lebenslange Aufzeichnungen. Allein der Leibarzt Jean Hérouard führt von der Geburt des Thronfolgers bis zu seinem eigenen Tod 27 Jahre lang Tagebuch. Es umfasst über 11.000 handschriftliche Seiten. Wann sein Schützling aufsteht und zu Bett geht, was er isst, was er von sich gibt, wie er aussieht, was er sagt, womit er spielt. Auch mit noch nicht einmal 9 Jahren die Katastrophe, die Ermordung von Heinrich dem 4.
Man muss sich dieses arme Kind mal vorstellen. Sein Vater wird in der Stadt ermordet. Er verbringt eine schreckliche Nacht, tut praktisch kein Auge zu, denn er hat den liebsten Menschen auf der Welt verloren. Aber am anderen Morgen reitet er mit 8,5 Jahren durch dieselben Straßen. Die Leute drängen sich um ihn, berühren ihn. Dann tagt er fast 10 Stunden im Parlament und sagt auf, was man ihm aufgetragen hat. Das ist schon eine ganz schöne Leistung.
Pierre Chaunu, Mitherausgeber des Leibarzt-Tagebuchs, widerspricht der mehr vom dummen Jungen, als den Maria von Medici ihren Sohn Ludwig darzustellen pflegt. Überhaupt lesen sich die nächsten Jahre wie ein Martyrium.
Es gab drei Anlässe zu großem Kummer. Der erste, regelrecht grausam von Seiten seiner Mutter, war mit 10 Jahren die Trennung von seinem Halbbruder und besten Freund, dem Ritter von Vendôme. Das gefiel Maria von Medici nicht, weshalb sie den Jungen in den Malteserorden schickte. Für das zweite Herzeleid sorgte wenig später der Tod von Ludwigs kleinem Bruder Nicolas, der seine Mutter völlig kalt ließ, eine unglaubliche Frau. Und der dritte Kummer war der Abschied von seiner Schwester. Die herzzerreißenden Szenen sind überliefert.
Robert Merle, der die Jugend von Ludwig dem 13. im Roman »Das Königskind« erzählt, hält historische Fakten für eine bessere Grundlage als blühende Fantasie. Was ihn nicht daran hindert, viel Mitgefühl zu zeigen.
Ich mag ihn sehr, weil er verfolgt wird und weil er mir sympathisch ist. Im Gegensatz zu dem, was seine dumme Mutter verbreitet, ist er sehr intelligent. Zwar schüchtern, weil er ein bisschen stottert und nicht viel spricht. Deshalb wirkt er verschlossen. Das liegt wohl auch daran, dass man ihn ständig bespitzelt, er also vieles verbergen muss. Aber er hat einen starken Willen, ist scharfsinnig und versteht es, sich Freunde zu verschaffen.
Außerdem braucht der junge König Geduld. Maria von Medici hat aus ihrer Zofe und deren Mann Concini die reichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten des Staates gemacht und stärkt dem Hochadel durch großzügige Geldgeschenke den Rücken. Ihren Sohn hält sie vom Thronrad fern und schickt ihn zum Spielen. Auch außenpolitisch sabotiert sie die Politik von Heinrich IV. und inszeniert zur Stärkung der katholischen Partei eine Doppelhochzeit mit den spanischen Habsburgern. Und da soll der dumme Junge gegenüber der kleinen Anna von Österreich, sozusagen vor versammeltem Hof, seine Manneskraft unter Beweis stellen.
Et en ce qui concerne, par exemple, le catastrophique mariage, enfin,
puisque... Was diese katastrophale Hochzeit zwischen zwei 14-jährigen Kindern betrifft, die eher eine beiderseitige Vergewaltigung war, Leibarzt Eroir beschreibt haargenau den Zustand des Organs nach dem Vollzug.
Der Vollzug ist leider nur ein missglückter Versuch. Dabei wird es auch lange bleiben, denn weder Anna noch Ludwig haben Lust auf eine Wiederholung. Der König geht seiner Frau meist aus dem Weg, auf die Jagd oder in einen Feldzug. Doch dazu muss er erst die unselige Vormundschaft loswerden. Obwohl Ludwig XIII. Jahrelang durch Prügelstrafen und Erniedrigungen gedemütigt wird, gelingt es ihm in aller Stille, einen Verschwörerkreis aufzubauen. Er ist erst 15 Jahre alt, als er Concini, den niederträchtigen Berater seiner Mutter, ermorden lässt und sie selbst vom Hof entfernt. Auch dafür zeigt Robert Merle Verständnis.
Les insolences de Concini à l'égard du jeune roi.
Die Frechheit Concinis gegenüber dem jungen König wurde schließlich unerhört. Eine regelrechte Provokation. Er gaunerte sich ein Vermögen zusammen, hob sogar Soldaten aus und bedrohte Freiheit und Leben von Ludwig XIII. Er wollte ihn in ein Kloster sperren und an seiner Stelle regieren. Deshalb war die Exekution durchaus gerechtfertigt. Es ging ums Ganze, der König oder Concini.
Euer Majestät, jetzt beginnt eine friedliche Zeit.
Keineswegs. Leider irren auch da die drei Musketiere. Das 17. Jahrhundert in Frankreich ist eine harte, chaotische, gewalttätige Epoche. Die dramatische Geburt des Absolutismus, nennt sie ein Historiker. Um dieses Ziel zu erreichen und die von seinem Vater Heinrich IV. Begonnene Politik fortzusetzen, hat Ludwig XIII. Heftigste Widerstände zu brechen, sogar in der eigenen Familie. Dazu muss man noch einmal sagen,
dass die Beziehungen zu seiner Mutter sehr kompliziert sind. Es ist eine unmögliche, fast unwürdige Mutter, die sich völlig unnormal verhält. Zwischen Mutter und Sohn finden zwei Kriege statt, die natürlich mit einer Niederlage der Truppen von Maria von Medici enden.
Biograf Jean-Christian Petit-Fils. Solange Ludwig XIII. Lebt, zählen auch sein Bruder Gaston von Orléans und seine Frau Anna von Österreich zu den besten Feinden des Königs. Er braucht deshalb unbedingt einen Verbündeten und findet ihn in Kardinal Richelieu. Ausgerechnet in dem Mann, der als Günstling von Concini und seiner Mutter groß geworden ist.
Richelieu ist erster Minister beim König. Er ist sehr unbeliebt, aber ein überaus mächtiger Mann. Richelieu hat mancherlei Pläne, so den Krieg gegen England. Doch vor allem versucht er, die Macht des Königs vollkommen zu zerstören.
Von wegen. In der Tat gilt Richelieu als politisches Genie, weil seinem Talent die Erfolge der Herrschaft von Ludwig XIII. Zugeschrieben werden. Nicht zuletzt dank der Gazette, gewissermaßen dem ersten offiziellen Amtsblatt einer Regierung, in dem König und Kardinal sogar anonym selbst schreiben. Dank seiner Memoiren, in denen sich der Kanzler natürlich die Hauptrolle gibt. Und dank der Académie Française, mit der Richelieu aus 40 möglicherweise aufmüpfigen Dichtern und Denkern mit Ehren überschüttete Unsterbliche macht, die die französische Sprache pflegen. Einer von ihnen, der Tragödiendichter Pierre Corneille, schreibt als Nachruf ebenso deutlich wie resigniert:
Er tat mir zu viel Gutes, um schlecht über ihn zu reden, zu viel Böses, um ihn loben zu können.
Aber ich bin der Staat, Majestät. Stellen wir das unter uns fest, damit wir in der Öffentlichkeit nicht darüber zu streiten brauchen.
Über die komplexe Beziehung zwischen dem König und seinem Premierminister wird viel gerätselt. In den drei wichtigsten politischen Zielsetzungen sind sie sich einig und größtenteils erfolgreich. Eine Beschneidung der Macht des Hochadels und der Protestanten im Inneren, ohne deren Religion zu bekämpfen. Und eine Lösung der Umklammerung durch das habsburgische Imperium nach außen. Weshalb sie sogar die protestantischen Fürsten in Deutschland unterstützen. Und durch das Bündnis mit Schweden den 20-jährigen Krieg noch um 10 Jahre verlängern. Kardinal und König ziehen auch gemeinsam ins Feld. Wer also macht die Politik?
Beide. Zwischen dem Genie von Richelieu und dem starken Willen von Ludwig XIII. Besteht eine enge Verbindung. Der Herr im Haus, der Boss, ist der König, nicht sein Premierminister. Richelieu schreibt, ich kann froh sein, wenn der König von 4 Vorschlägen 2 annimmt. Er sagt auch, die paar Quadratmeter des königlichen Kabinetts seien für ihn schwerer zu erobern als sämtliche Schlachtfelder Europas, was beweist, wie streng der König den Kardinal im Zaum hält. Sie haben ganz andere Beziehungen, als gemeinhin angenommen wird. Richelieu ist zwar eine Autoritätsperson, ein Intrigant, ein Drahtzieher, aber gegenüber dem König ist er unterwürfig.
Mais dans ses rapports avec le roi, les choses sont très différentes. Il est, c'est un homme soumis.
Habt ihr nicht gesagt, Richelieu, ihr wolltet richten wie ein König? Ich möchte ergebens wagen, als königlicher Staatsminister, Euer Majestät zu unterbreiten, was ich denke.
Da stimmen Legende und Fakten sogar mal überein.
Ich habe viel mehr von verschiedenen Kabalen zu fürchten, die ausschließlich meinen Untergang zum Ziel haben. Die Kabale der Granden, der Frauen, der Ausländer,
schreibt der Kardinal. Und der König beruhigt ihn kurz vor dem endgültigen Bruch mit seiner Mutter.
Wenn ich euch verloren hätte, hätte ich mich, glaube ich, selbst verloren. Ich versichere, dass ich bis zum Tode halten werde, was ich euch versprochen habe.
Die schönen Künste sind noch eine Gemeinsamkeit zwischen König und Kardinal. Ludwig XIII. Ist als junger Mann ein guter Tänzer, Lautenspieler und sogar Komponist. Diese Melodie soll aus seiner Feder stammen. Kardinal Richelieu schwingt ebenfalls gern das Tanzbein. Das ist seinerzeit nicht ungewöhnlich. Von fleischlichen Gelüsten hält er genauso wenig wie sein Herr.
Il est certain que Louis XIII avait un goût assez modéré pour les femmes.
Ludwig XIII. Fand zwar nur mäßig Geschmack an Frauen, aber andererseits war er sehr fromm, überaus gewissenhaft, also allen möglichen Verboten unterworfen. Man darf wohl annehmen, dass er zur Homosexualität neigte. Es gibt aber lediglich 2 sehr entfernte Andeutungen, auch noch von einem ausgewiesenen Lästermaul. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Robert Merle bekräftigt.
Il avait une homosexualité platonique.
Für mich war er ein platonischer Homo und ein verklemmter Hetero. Das hing auch mit seiner Erziehung zusammen, während der man ihm die Frauen als fürchterliche Wesen und alles Fleischliche als Teufelswerk geschildert hatte. Er musste 1 Stunde lang beichten. Ich frage mich, was der arme Junge so lange sagen sollte.
Das mag auch als Erklärung dafür dienen, dass Ludwig XIII. Erst 23 Jahre nach seiner Hochzeit endlich Vater wird. Ein Wunder wird gejubelt, worauf er trocken entgegnet,
dass es keins ist, wenn ein Mann, der mit seiner Frau schläft, ihr ein Kind macht.
Als der lebenslang kränkelnde Ludwig XIII. Mit erst 42 Jahren an seiner chronischen Darmentzündung stirbt, wird dieser Thronfolger zu jenem legendären Ludwig XIV., der Frankreich zur europäischen Großmacht und Versailles zum tonangebenden Prachtpalast macht. Wobei er in beiden Fällen beibehält und ausbaut, was sein Vater so mühsam angelegt hat. Die Zentralmacht und dessen bescheidenes Jagdschlösschen.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an König Ludwig XIII., der am 27. September 1601 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.